SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Tom Hanks trifft auf somalische Piraten in Captain Phillips. Roman Polanski lässt in La Venus à la Fourrure seine Frau auf Mathieu Amalric los. Bernard Rose inszeniert den deutschen Geiger David Garrett als Teufelsgeiger Paganini und in Kairo gibt es ein Frauenfilmfestival. Brigitte Hering lässt sich von Luc Schädlers Watermarks nach China beamen und im Dienstleistungssektor bieten wir die beliebten Kurztipps und das Tonspurrätsel.
Hua!
Hier also gleich mal die fünf Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. La Venus à la Fourrure von Roman Polanski. Eine Theaterverfilmung nach David Ives Zwei-Personen-Stück, aber elegant und prickelnd. Sadomaso-Geschlechterkrampf, doppelt ironisiert. Watermarks, Three Letters from China von Luc Schädler. Der Schweizer Ethnologe besucht drei verschiedene Ecken von China und lässt die dortigen Menschen zu Wort kommen. Captain Phillips von Paul Greengrass. Tom Hanks gegen die Piraten. Keine Spur von Romantik, knallharte Gegenwart in gekonntem Spannungskino. Mary, Queen of Scots von Thomas Imbach. Ein Historienfilm, der seine durchtrainierte Kargheit mit Intelligenz und Schönheit zum Fliegen bringt. Les Grandes Ondes von Lionel Bayer. Der Westschweizer kombiniert Radionostalgie, Schweizer Politik und Nelkenrevolution zu einer satten komödiantischen Charmbombe. Und nun bitte Ohren auf, Gedächtnis anwerfen und genau hinhören.
All right, folks, showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Dialog?
You know, I was wondering, and I know this is not important, but do you know what they were arguing about? Because Ethan won't say a word.
Ethan wouldn't let Zachary be a part of his gang. Ethan has a gang?
And he called him a snitch.
Did you know that Ethan had a gang?
No, but I'm thrilled to hear it.
Why are you thrilled?
Because I had one. I was the leader.
So was I.
What does the leader of a gang do?
You know, you got five or six guys who like you or are willing to sacrifice themselves for you. Like an Ivanhoe?
Exactly, like an Ivanhoe.
Who even knows about Ivanhoe anymore?
Some other role model, like Spider-Man or whoever.
Well, apparently, you know more about this than we do. I guess Zachary wasn't quite as silent as he first said. So, why did he call him a snitch? Oh, forget it. It's a silly question, right? Well, what's the point? You don't care. We're not going to get into these children's quarrels. It's none of our business. Right.
Wer im weiteren Verlauf dieser Filmrolle gut aufpasst, bekommt die Lösung präsentiert. Am Ende der Rolle folgt sie dann natürlich wie immer auch im Klartext.
Hua!
Als am 8. April 2009 das Containerschiff Maersk, Alabama, vor Somalia gekapert wird, erlebt der Kapitän alles andere als Piratenromantik im Stil von Pirates of the Caribbean. Seine traumatischen Erlebnisse verarbeitet er später in einem Buch, das nun mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmt wurde. Brigitte Hering zu Captain Phillips.
Es ist der Albtraum für den Kapitän eines jeden Frachtschiffs. Ein kleines Motorboot fährt in hohem Tempo auf das Schiff zu, darauf vier bewaffnete Männer.
Four pirates on board, four pirates. Coming drivers down the main deck.
Lock down the bridge.
Yeah.
Listen up. We have been boarded by four armed pirates.
Richard Phillips, Kommandant des US-amerikanischen Containerfrachters Maersk, Alabama, erlebt am 8. April 2009 einen Angriff durch somalische Piraten. Seit dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends sind Piratenangriffe auf große Schiffe in den Gewässern vor dem ostafrikanischen Staat zum Problem geworden. Die Maersk, Alabama, ist das erste US-Schiff, das dieses Schicksal erleidet.
This is Maersk, Alabama.
Our position is 2 degrees 2 north by 49 degrees 19 east. Potential piracy situation.
Dass solche Angriffe so gar nichts mit der Romantik der Karibikpiraten um Johnny Depps Jack Sparrow zu tun haben, zeigt der Film Captain Phillips. Der Regisseur Paul Greengrass ist Spezialist für Spannungskino. Und er hat Richard Phillips Erlebnisse in einen atemberaubenden Thriller übersetzt. Die Rolle des mutigen Captains, der, um seine Crew zu retten, sich in die Hände der Piraten begeben hat, hat Tom Hanks übernommen. Und der, eine Art Chamäleon im Kino, ist hier die ideale Besetzung.
We got a problem. We pushed the ship too hard. We're off the grid.
Wir haben ein Problem, erklärt er hier den Piraten, die die Brücke gestürmt haben. Unser Schiff ist kaputt. Die Piraten glauben ihm nicht und einer davon erklärt sich kurz darauf selber zum Captain des Schiffs.
Look at me, sure. I'm the captain now.
Sowohl die Besonnenheit von Captain Phillips, wenn er erst versucht, mit den Piraten zu handeln, als auch seine große Angst, als er mit den Piraten in einem kleinen Rettungsboot ausharren muss, sind glaubwürdig und fast schon unheimlich von Tom Hanks dargestellt. Wäre da nicht die übliche Suppe von Spannungsmusik über dem Film, man könnte sich fast in einem Doku-Drama wähnen. Mit hübschen kleinen Einfällen wird die Problematik der Piraterie zusätzlich von ganz verschiedenen Seiten beleuchtet. Da sind die Machtkämpfe der somalischen Piraten ebenso zu sehen wie der Einwand eines Schiffsmechanikers, er sei als Gewerkschafter nicht bereit, wegen eines Piratenangriffs Überstunden zu leisten. Der Film von Greengrass zeigt exemplarisch, wie gutes Spannungskino funktionieren kann. Nicht der ungewisse Ausgang hält das Publikum bei der Stange, denn hier in Captain Phillips ist das Ende bereits bekannt. Das Wissen um die Authentizität der Geschichte, ein gutes Drehbuch und eine spannende Dramaturgie lassen einen dennoch bis zum Ende mitfiebern.
Nach seiner Verfilmung von Jasmina Rezas Vier-Personen-Stück Carnage, der Gott des Gemetzels, hat Roman Polanski offenbar Gefallen gefunden an der theatralischen Reduktion. Sein jüngster Film La Venus à la fourrure, Venus im Pelz auf Deutsch, ist die Umsetzung des erfolgreichen Zwei-Personen-Stücks von David Ives. Ein Möchtegern-Regisseur und eine Schauspielerin liefern sich ein erotisches Machtduell. Polanski inszeniert, seine Ehefrau Emmanuelle Seignier und Starschauspieler Mathieu Amalric spielen. Mit Theaterdonner und einem Kameraflug durch eine Pariser Allee fängt der Film an. Mitten im Gewittersturm bewegen wir uns auf ein kleines Theater zu. Eine Frau stolpert tropfnass in den Zuschauerraum. Sie kommt offensichtlich zu spät zum Vorsprechen.
Oh merde, j'arrive trop tard.
Si c'est pour la Vénus à la fourrure, ils sont tous partis il y a une demi-heure. Nous allons programmer d'autres auditions, sous peu.
Hein? Oui, mais je suis là, ça m'évitera de revenir demain. J'ai même un costume. Laissez-moi juste vous montrer comment elle me va, s'il vous plaît. Allez.
Sie will vorsprechen für eine Rolle im Zwei-Personen-Stück Venus im Pelz. Und der entnervte Regisseur will sie bloß noch loswerden. Schließlich hat ihn keine einzige der vor ihr rechtzeitig erschienenen Damen überzeugt. Aber dann weckt die Schauspielerin doch seine Neugier. Unter dem Mantel ist sie eher provozierend gekleidet und offensichtlich hat sie bloß eine vage Ahnung, wofür sie da vorspricht. Venus im Pelz, stimmt es, dass der Song von Lou Reed die Basis ihres Stückes ist?
Expliquez-moi, j'ai vu que c'était tiré de quelque chose. Ça a à voir avec la chanson de Lou Reed, Venus in Furs?
C'est tiré d'un roman autrichien intitulé La Venus à la fourrure, dont l'auteur est Leopold von Sacher-Masoch.
Aber nein, mein Stück basiert auf einem österreichischen Roman des Autors Leopold von Sacher-Masoch. Das Buch hat bei seinem Erscheinen 1870 einen Skandal ausgelöst.
Le livre a fait scandale lors de sa parution en 1870.
En gros, c'est du porno SM.
Non, c'est pas du porno SM.
Ja klar, das ist ja wohl auch einfach ein Sadomaso-Porno, meint die Frau. Was der Autor dann wiederum pikiert bestreitet. Aber das stamme ja sozusagen aus dem Mittelalter, meint sie, worauf er darauf besteht, das sei eine wirklich schöne Liebesgeschichte und Weltliteratur.
Je veux dire, vu que ça a été écrit genre au Moyen Âge, enfin en 1800.
Non, la Vénus à la fourrure est une très belle histoire d'amour. C'est un vrai roman. C'est un des grands textes de la littérature mondiale.
Ah ouais. Pour moi, c'est du porno.
Für mich ist das ein Porno, meint sie ungerührt. Roman Polanski inszeniert seine Frau Emmanuelle Seignier im erotisch-intellektuellen Geschlechterkampf mit Mathieu Amalric als Möchtegern-Regisseur und alter Ego Polanskis zugleich. Ein kleiner Mann mit großem Ego, gleichermaßen angezogen wie verstört durch die Provokationen und Lockungen der Frau. Dass die ursprünglich klaren Machtverhältnisse eines Vorsprechens im Verlauf des Films in ihre totale Umkehr kippen, ist durch die Vorlage das Broadway-Erfolgsstück von David Ives vorgegeben. Was dem Film seinen zusätzlichen Reiz verleiht, ist Roman Polanskis Selbstironie der Inszenierung, die ihrerseits eine ironische Pose darstellt. Denn die flüssige Eleganz der Inszenierung demonstriert Polanskis absolute Souveränität als Regisseur. So kann er es sich leisten, sein alter Ego als trauriges Würstchen von seiner eigenen Frau demontieren zu lassen. Am Ende stehen alle als Gewinner da. Die wirklich starken Darsteller Mathieu Amalric und Emmanuel Seigner und natürlich auch Spielmeister Polanski. Und selbst ich als Zuschauer bin zufrieden. Denn dass sich das Stück in dieser eleganten Zirkelschlussmechanik mehr oder weniger selbst neutralisiert, braucht mich nicht zu stören. Ich komme im Kino auf meine Kosten.
Hua!
La Venus à la Fourrure von Roman Polanski, jetzt im Kino.
Hua!
Es ist nicht der erste Film des britischen Filmregisseurs Bernard Rose über einen Musiker. Seine neueste Arbeit dreht sich um den schillernden Komponisten und Geigenvirtuosen Niccolo Paganini. Der Film heißt Teufelsgeiger. Paganini war ja verantwortlich für eine frühe Art von Massenmusik-Hype, so wie heute der deutsche Geiger David Garrett. Garrett ist Mitproduzent vom Film Der Teufelsgeiger. Und wen hat er wohl für die Rolle des legendären Paganini ausgesucht? Natürlich sich selbst. Moritz Weber hat den Film gesehen.
Der Film spielt die meiste Zeit im nebligen London der 1830er Jahre. Paganini kommt nach England, um dort sein erstes Konzert zu spielen. In Dekor und Kostümen der damaligen Zeit versucht der Regisseur Bernard Rose, Paganinis Biografie zu skizzieren. Einiges hat er dazu erfunden, manches zeigt er anachronistisch oder vermischt, zum Beispiel die Filmfigur des zwielichtigen Managers Urbani. Er repräsentiert mehrere Personen aus Paganinis tatsächlichem Leben. Vieles im Film stimmt aber, so zum Beispiel die unglückliche Liebesgeschichte des Geigers zu Charlotte Watson, um die es eigentlich geht. Diese Affäre ist hier zwar trivialisiert, wird aber trotzdem zum Zentrum der Handlung.
Beautiful.
I'm glad you like it.
I owe you an apology.
No, I owe you one. Was that you singing downstairs?
My singing is that of a commonplace amateur.
Der Teufelsgeiger ist also auch ein Liebesfilm. Daneben bemüht er sich in vielen Details um Biografietreue. Er zeigt interessante Besonderheiten aus Paganinis Leben, zum Beispiel, dass er seine Soloparts extra nicht aufschrieb, dass er in ein Paganini-Casino investierte oder dass er auch zusammen mit Laiensängerinnen auftrat. Und Paganini alias David Garrett führte auch die besonderen Spieltechniken vor, für die Paganini unter anderem berühmt wurde. Aber ausgerechnet musikalisch ist im Film Teufelsgeiger eigentlich fast nichts original. Paganinis Musik gefällt David Garrett offenbar besser in Arrangements oder Crossover-Versionen. Das heißt, aufgemotzt mit rockigen Bässen. Garrett ist ja nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Arrangeur und Executive Producer des Films. Und so hat er dafür ganz eigennützig Melodien von Paganini, Schubert und Rachmaninoff nach seinem Gusto aufgepeppt. Ja, und das ist sehr schade, denn Paganinis Musik besitzt von sich aus schon genug Fantastik und wird durch die Arrangements eher banalisiert. Trotz oder vielleicht auch wegen solcher Musik kann der Film nicht glaubhaft zeigen, welch großartige Wirkung Paganini damals tatsächlich auf Publikum und Künstler gehabt hat. Klaus Kinski gelang das in seiner Paganini-Deutung vor über 20 Jahren deutlich besser. Auch die Hauptfiguren wirken unter der Regie von Bernard Rose ziemlich blass, obwohl sie von teils gestandenen Schauspielern wie Jared Harris oder Veronica Ferres gespielt werden. Für David Garrett ist es das Debüt auf der Kinoleinwand. Und er schlägt sich mehr schlecht als recht. Alles wirkt künstlich und so gar nicht diabolisch, eher wie eine Selbstdarstellung vor opulenter Kulisse. Neben seinem Geigenspiel ist Garretts Ausdrucksspektrum bescheiden. Stirnrunzeln, Schlafzimmerblick oder Haarsträhnen im Gesicht, das sind seine besten Trümpfe. Und Garrett hält auch meist lasziv seinen Mund halb offen oder zeigt lächelnd seine strahlend weißen Zähne. Aber Zähne hatte Paganini zum damaligen Zeitpunkt in Wirklichkeit fast keine mehr, krankheitsbedingt. Offenbar wollte sich der Schönling Garrett aber dann doch nicht so unvorteilhaft zeigen. Vielleicht ist er eben doch mehr Showman als Schauspieler.
Der Teufelsgeiger läuft ebenfalls in den Schweizer Kinos. In Ägypten herrscht noch immer Ausnahmezustand. Dennoch läuft ab 16. November in Kairo das diesjährige Internationale Frauenfilmfestival. Es ist das erste Festival seiner Art in der arabischen Welt. Initiiert wurde es vor knapp 6 Jahren von der ägyptischen Regisseurin Amal Ramsis. Aufgrund der großen Publikumsresonanz hat sie in diesem Jahr das Festival erweitert auf Werke von Filmemacherinnen aus aller Welt. Rebecca Hillauer hat mit Amal Ramsis in Kairo gesprochen.
The first year when we did the film festival.
Als wir das Festival starteten, wunderten sich die Leute. Warum ein Frauenfilmfestival? Wozu soll das gut sein? Hier in Kairo war das ein komischer Gedanke. Als die Leute dann aber die Filme sahen, gefielen sie ihnen. Und sie fingen an zu begreifen, dass sie in diesem Festival Filme sehen können, wie sonst nirgends in diesem Land.
Amal Ramsis, die Gründerin des Internationalen Frauenfilmfestivals in Kairo, hat ursprünglich Jura studiert. Erst mit 30 entschloss sie sich, zur Filmhochschule zu gehen. Studiert hat sie in Madrid. Daher sind nun in Kairo neben arabischen Produktionen auch Spielfilme, Dokumentationen und Animationen aus Spanien sowie Latein- und Südamerika zu sehen. Mit ihrem Festival will Amal Ramsis in ihrer Heimat ein Podium etablieren für weibliche Filmschaffende und deren spezifischen Blick auf die Welt. Dabei zählt für sie nicht allein das Geschlecht. Sie zeigt nur Filme, die kein stereotypes Frauenbild vermitteln, anders als die kommerzielle Filmindustrie und das staatliche Fernsehen.
One of the most famous film director here in Egypt, she's a woman.
Sogar die bekannteste Regisseurin hier in Ägypten dreht Spielfilme, in denen Frauen nur als Sexualobjekte dienen. Ich dagegen habe zum Beispiel eine Dokumentation gezeigt über einen großen Minenstreik in Spanien, der 10 Jahre dauerte. Die Tochter eines Arbeiters hat den Film gedreht. Sie zeigt darin nicht nur die Streikenden, sondern auch, wie die Ehefrauen ihre Männer unterstützten, damit diese den Streik so lang durchstehen konnten. Und welche Probleme die Familien deswegen hatten. Wenn die Zuschauer so einen Film sehen, verstehen sie, worum es mir mit dem Festival geht.
Yeah, they start to catch the point.
Der Erfolg gibt ihr recht. Sogar wenige Tage nach dem Sieg der Moslembrüder bei den Parlamentswahlen vor 2 Jahren waren alle Vorführungen des Festivals ausverkauft. Amal Ramsis hat deshalb in diesem Jahr das Frauenfilmfest für Produktionen aus aller Welt geöffnet. Schwerpunktland sind die Niederlande. Eine Hommage ehrt die ägyptisch-libanesische Filmpionierin Nabiha Lotfi, die bereits seit den 1960er Jahren preisgekrönte Dokumentationen dreht. Da Amal Ramsis nicht nur Cineasten, sondern ein möglichst breites Publikum erreichen will, lässt sie ausländische Filme arabisch untertiteln.
So people felt that wow, and people who don't know English.
Auf diese Weise können auch Zuschauer, die nicht so gut Englisch können, mit dem Festival etwas anfangen. Das Publikum ist entsprechend gemischt: Frauen und Männer, verschleierte Frauen, Jugendliche in Jeans, Leute im Anzug aus der Oberschicht. Da ich zudem viele arabische Filme Englisch und Spanisch untertiteln lasse, zieht das Festival inzwischen auch ausländische Zuschauer an und natürlich die spanische und lateinamerikanische Exilgemeinde.
Die Festivalmacherin ist überzeugt, gerade in der aktuellen schwierigen Umbruchphase bräuchten die Menschen Kultur. Ins Kino zu gehen, vermittele ihnen einen Hauch von Normalität und von Alltag, wie Menschen andernorts lebten.
Ich war wirklich glücklich, als ich das begriffen habe. Die Menschen akzeptieren ein Leben wie vor der Revolution einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie regelrecht danach dürsten, solche Filme zu sehen.
Und von Kairo geht es nun weiter nach China mit Luc Schädlers Dokumentarfilm Watermarks und mit Brigitte Hering.
Vom großen Fluss erzählt dieses Lied, von Reisfeldern, vom Wind. Der chinesische Umweltaktivist Wu Dengming singt es, bevor er sich auszieht und in Chongqing in den Yangtze-Kiang springt. Sie hören Reflexe mit Brigitte Hering. Wu Dengming ist ein Protagonist im Dokumentarfilm Watermarks, Three Letters from China, des Schweizer Filmemachers Luc Schädler. An drei ganz unterschiedliche Orte im riesengroßen China nimmt der Film das Publikum mit. Und überall dreht sich alles ums Wasser. Die Reise beginnt in Minjin in Nordchina. Ein Sohn möchte mitten in einer fast wasserlosen Wüste den Bauernhof seines Vaters übernehmen. Seine Frau möchte aber lieber in den Fabriken der nächsten Großstadt arbeiten. Hunderte von Kilometern entfernt. Das schafft Konflikte. Nach den Bildern des staubigen, wasserlosen Nordens wirkt der zweite Schauplatz des Films wie das Paradies. Chiu Hsien-kun im Süden ist China als Klischee. Grün bewaldete Zuckerhutberge, dazwischen Reisfelder und Fischteiche. Aber auch hier, im wunderhübschen Dörfchen, schwelen Konflikte. Die Kulturrevolution hat unüberbrückbare Gräben hinterlassen. Das dritte Kapitel oder der dritte Brief des Films kommt aus der Großstadt Chongqing in Zentralchina. Hier leben der Umweltaktivist Wu Dengming, der am Ufer des Yangtze sein Lied singt. Und hier lebt auch die knapp 20-jährige Zhao Mei, die auf einem Fischerboot im Yangtze-Kiang aufgewachsen ist. Luc Schädlers Film ist eine Momentaufnahme aus diesem riesigen Land, das die Welt zurzeit mit seinem Wirtschaftswachstum in Atem hält, dessen Bewohner aber in allen Teilen des Landes mit ihren Alltagsgeschichten und Sorgen beschäftigt sind. Und sie erzählen gerne einem Schweizer Filmteam und dem Schweizer Publikum von ihrem Leben. Luc Schädler, Sie sind ein Schweizer Regisseur und haben einen Dokumentarfilm in China über Chinesen gedreht. Lassen Sie uns unser Gespräch beim Titel Ihres Films beginnen. Er heißt Watermarks, Three Letters of China. Das heißt Wasserzeichen, drei Briefe aus China. Was sind das für Briefe, die Sie da schicken? Briefe, die Sie als Schweizer in die Schweiz schicken, aus China, in denen Sie erzählen, was Sie erleben? Oder sind es Briefe, die das Publikum direkt von den Protagonisten des Films erhält?
Es gibt sogar noch eine weitere Komponente zu dem, was Sie jetzt erwähnt haben. Im ursprünglichen Projekt hatte ich die Idee, fiktive Briefe an meinen verstorbenen Vater zu schreiben. Also effektiv, tagebuchmäßig und dann mit Kommentar zu arbeiten im Film. Und mit meinem Vater, wie die meine Erfahrungen in China während des Filmes zu reflektieren. Und jetzt ist es natürlich so, also dieser Brief aber nicht stattgefunden. Für mich war der Alltag so spannend, so packend. Ich hatte gar keine Zeit, noch diese fiktiven Briefe da fleißig am Abend in den Computer zu tippen. Jetzt ist es natürlich schon so geworden, dass das Briefe sind von einem Schweizer aus China zurück in die Schweiz oder man das Feld erweitern will in den Westen, also in Länder, die für die China fremd ist. Und während den Dreharbeiten und danach während dem Schnitt hat sich ja abgezeichnet, dass der Film eben nicht nur ein Brief an ein westliches Publikum ist von mir, sondern dass immer mehr eigentlich die Leute im Film, wie Sie das erwähnt haben, die Protagonisten eigentlich die Brieferzähler sind, dass sie auf eine ganz persönliche und auch assoziative Art, wie das in Briefen häufig vorkommt, von ihrem eigenen Land, von sich, von ihren Hoffnungen, von Ängsten, von ihrem Alltag berichten.
China, warum? Das Land ist ja sowieso ein bisschen überall Thema. Und jetzt haben Sie auch gewählt, einen Film aus China, in China zu drehen. Warum China?
Also der Grund hat ein bisschen mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin in den späten 80er Jahren, während 2,5 Jahren in Asien gereist und war in Japan 1989, als Tiananmen stattgefunden hat und habe die ganze Demokratiebewegung und dann natürlich auch die tragische Niederschlagung der Demokratiebewegung durch die People's Liberation Army, also durch die Volksarmee, miterlebt. Bin dann zurück nach Hongkong gekommen und in Hongkong war dieses Erlebnis von 1989 noch ganz präsent. Ich habe damals für einige Monate in einer Bar gearbeitet in Hongkong und das war das Gespräch. Und dann habe ich mich entschieden, wenn es überhaupt möglich ist, nach China zu reisen. Und bin dann über Pakistan, über die Xinjiang, also über die muslimische Provinz, wo es jetzt auch diese Probleme, nationalistischen Probleme mit den Uiguren gibt, vergleichbar mit Tibet. Und bin dann immer mehr nach Zentralchina gekommen, etwa 3 Monate nach Tiananmen. Und diese mehrmonatige Reise, die war geprägt von verschiedenen Gesprächen mit Leuten über 1989 passiert ist. Und interessant war, dass damals die Leute im eigenen Land ganz, ganz wenig wussten. Die hofften, dass ich ihnen ein bisschen erzählen kann, was ist in Beijing gelaufen, was ist in Shanghai gelaufen, was ist in Chengdu gelaufen. Das sind alles ganz große Städte Chinas. Und dieses Erlebnis war wahrscheinlich deshalb so prägend, also mal als Einzelerlebnis, ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der chinesischen Geschichte. Aber ich habe ja diesen, wenn man so sagen will, diesen politischen Hintergrund aus der Jugendbewegung in Zürich aus den 80er Jahren. Und bin damals als Jugendlicher auch auf der Straße gewesen, habe für mehr Freiraum, auch gegen Atomkraft und so weiter protestiert. Und da gab es natürlich zu diesen jungen Studenten, die etwa in einem ähnlichen Alter waren wie ich damals, da gab es so wie eine Verbindung zu meiner eigenen Geschichte. Und das hat mir eine ganz spezielle Beziehung zu China gegeben. Ich war da plötzlich nicht nur der Tourist oder der Traveler, der da billig durch das Land reist, sondern plötzlich hatte dieses Land wie unverhofft eine ganz direkte Beziehung zu meiner eigenen Geschichte.
Und Sie haben dann als Ethnologe, der Sie ja sind, auch schon vor diesem Film viel über China gearbeitet.
Also mein erster Film, das war damals meine Lizenziatsarbeit, die habe ich in filmischer Form gemacht. Der Film hieß Made in Hong Kong. Es war eine Auseinandersetzung von dieser Rückgabe von Hongkong als Kronkolonie, eine britische Kronkolonie, zurück an China. Und mein zweiter Film war dann eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte Tibets anhand eines tibetischen Mönches, der im alten Tibet noch reformen wollte und dann von der eigenen Regierung, also von der tibetischen Regierung ins Gefängnis geworfen wurde.
Der Film heißt Angry Monk.
Angry Monk, ja. Genau.
Das heißt, Sie haben schon wirklich tiefe Kenntnisse des Landes, der Auseinandersetzungen, auch der Probleme. Trotzdem sind Sie, bleiben Sie ein Schweizer, der in der Schweiz ja lebt und arbeitet. Warum haben Sie jetzt wieder China gewählt für diesen Film?
Also eigentlich war das, wenn man so will, ein Zufall. Ich wollte ursprünglich einen Film mit demselben Titel übrigens, mit Watermarks, Wasserzeichen, über die globale Wasserkrise machen. Aber ich wollte das nicht als politisches, ökologisches Filmpamphlet, sondern ich wollte aus dem Alltag von einfachen Leuten, also über die Beziehung, die sie zum Wasser haben, wie ein Traktat machen. Und ich war dann an einigen Orten der Recherche, ich war in Island, ich war in Indien und habe dann eine Recherchegeschichte in China gesucht. Und als ich in China war, habe ich plötzlich gemerkt, dass mich etwas mit diesem Land verbindet, dass ich in China arbeiten will, dass sich auch der Film über Wasser in China verwirklichen lässt. Er hat sich dann natürlich jetzt zu einem ganz anderen Film entwickelt. Aber ich glaube, da ist wieder diese biografische Beziehung zu China zum Spielen gekommen, dass irgendwie, wenn man so will, China mich anregt, über mich selber als Person, aber auch über meine Herkunft als Schweizer, als Westler nachzudenken. Und dass China mit diesem ganzen Schub der Entwicklung, mit diesen Problemen, die China hat, und auch mit Menschen, die zum Teil Opfer sind, die zum Teil aber auch mutig sich gegen diese Entwicklung stellen, ich habe noch gemerkt, dass ich diese Auseinandersetzung schätze und dass mich das inspiriert und dass es da sehr viel Material hat.
Das Thema Wasser liegt ja dem Film immer noch zugrunde. Also in allen 3 Briefen oder 3 Geschichten spielt das eine Rolle. Entweder es fehlt oder man lebt auf dem Wasser oder man zieht den Reis aus dem Wasser. Ja, also das ist ja immer noch ein Thema, was da so drunter liegt.
Und das war übrigens ganz, also für mich auch als Methode natürlich dann in einem doppelten Sinn sehr hilfreich. Es hat geholfen, die Orte, die Regionen einzugrenzen, weil die mussten mit Wasser zu tun haben. Also ich wollte einen Ort, wie Sie es gesagt haben, wo es Wasserknappheit gibt, Verschmutzung. Ich wollte einen Ort mit einer ganz starken Wasserkultur und natürlich auch eine Großstadt, die geprägt ist vom Wasser. Also so gesehen ist das Element Wasser im Film natürlich drin geblieben und fließt quasi durch alle Teile durch, wenn man so will.
Lassen Sie uns doch noch einen Moment über den Blick sprechen, den Sie haben. Es ist ja immer noch, obwohl Sie jetzt schön dargelegt haben, wie Sie schon mit China, in China gearbeitet haben, über China, ist es immer noch der Blick von außen nach China. Und was ist eigentlich der Unterschied? Also was unterscheidet diesen Blick?
Muss unterschiedlich sein. Es sind verschiedene Kulturen, sind verschiedene Geschichten. Ein Unterschied ist sicher auch, dass ich nicht Chinese bin. Also der Alltag betrifft mich in dem Sinn nicht. Ich gehe dahin, ich kann das beobachten, ich kann, wenn ich jetzt neutral sage, ist das das falsche Wort. Ich kann wie, es, ja, es betrifft mich nicht gleich. Ich bin nicht Teil von Ganzen. Also ich würde sagen, das ist ein wichtiges Element. Und das war von Anfang an so gedacht. Ich wollte nicht als Produzent oder als Filmemacher mir Leute suchen in China, die mir quasi den chinesischen Blick simulieren, sondern die Absicht von mir und meinem Mitarbeiter Markus Schiesser, der die Gespräche auf Chinesisch geführt hat, ist ein alter Freund von mir, der seit mehreren Jahren in China lebt. Es war immer die Absicht, dass die Leute zu uns als Westler, als Kulturfremde sprechen. Und die Idee war einerseits, dass ich wirklich oder dass wir beide wirklich interessiert waren an dem, was die Leute uns zu erzählen haben. Wir waren neugierig, das war wahnsinnig faszinierend. Und zum anderen war das natürlich auch eine Überlegung, dass wenn Chinesen uns aus ihrem Alltag berichten, uns Western, dann tun sie das in einer Art, die sich besser vermitteln lässt für ein westliches Publikum. Also dass man besser versteht, was die Probleme, die Nöte, die Hoffnung dieser Leute sind, wenn sie das wie erklären müssen und Dinge nicht voraussetzen können. Und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass das nicht für uns unglaublich spannend war, sondern dieses Fremdsein hat sich natürlich zurück auf die Leute gespiegelt, die durch unsere Fragen, unsere Neugier natürlich in einem gewissen Sinn wie einen anderen, einen neuen Blick auf ihren eigenen Alltag geworfen haben. Und das war natürlich ein bisschen auch Strategie, hat sich so ergeben, aber es war eine ganz bewusste Überlegung von mir schon, als ich das Projekt für Kulturförderung eingegeben habe.
Ist das eine Strategie, die ein Ethnologe wählt, wenn er einen Film macht, oder ist es die Strategie des Filmemachers?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung von beidem. Also wenn man ein bisschen die Geschichte der Ethnologie anschaut, ist in der Ethnologie immer ja der Versuch, da diese emische Sicht, also die Sicht von innen zu machen, als wäre man ein, früher waren das in der Kolonialzeit noch Eingeborene, da wären das Chinesen. Und es ist eigentlich interessant, dass in der Ethnologie die Diskussion, dass dies eigentlich gar nicht möglich ist, dass man zwar mit sehr viel Einfühlvermögen, mit sehr viel Nähe zu den Leuten quasi berichten kann, aber dass das immer noch kein Blick von innen ist. Diese ganze, sage ich jetzt, falsche Vorstellung, die wurde erst in den 80er Jahren wirklich hinterfragt. Also ein Blick auf eine fremde Kultur ist immer auch ein Blick auf sich selber. Das ist eine Reflexion von einer Person mit einer Geschichte, mit einem Hintergrund. Mir als Schweizer, ich als Mann, ich als Teil der Jugendbewegung 80er Jahre, das prägt mich alles in meinem Blick auf China. Und so gesehen war nie meine Absicht, diese Innenansicht zu machen. Was mich aber als Ethnologe sicher geprägt hat, die teilnehmende Beobachtung, dass man längere Zeit an einem Ort verbringt, dass man Beziehungen aufbaut, dass man den Alltag mit den Leuten teilt und sich auch in die Konflikte der Beziehungen hineinbegibt. Das sind natürlich schon Methoden, die die Ethnologie auch weiterentwickelt hat. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von dem nicht geprägt werde. Aber letztlich muss ich sagen, obwohl ich Ethnologie studiert habe und auch in Ethnologie promoviert habe an der Uni Zürich, sehe ich mich jetzt wirklich viel mehr als Filmemacher und als Kunstschaffender. Und da muss ich möchte mir da einfach eine Unabhängigkeit behalten, dass der Blick nicht ethnologisch sein muss. Er kann das sein, aber er muss das nicht zwingend sein.
Als ich Ihren Film gesehen habe, da hatte ich wirklich das Gefühl, so eine Einsicht zu bekommen. Also das ist Ihnen gelungen, dass die Leute mir als Westlerin wirklich erzählen, wie sie leben oder mir das zeigen. Sie hatten jemanden dabei, der gut Chinesisch kann, der dort lebt oder gelebt hat. Sie selber sprechen Sie Chinesisch, also Mandarin?
Ich muss gestehen, ich spreche kein, also das, was man kann. Ich kann Hallo und Auf Wiedersehen sagen, ich kann zählen und habe dann natürlich über das Projekt so ein paar Schlüsselwörter verstanden, aber ich wäre nie in der Lage gewesen, die Gespräche selber zu führen.
Ist das hinderlich als Filmemacher, wenn man in einem Land dreht und so intensiv dreht und die Sprache nicht versteht und nicht spricht?
Ich würde sagen, es ist beides. Es ist hinderlich in dem Sinn, dass ich die Kontrolle über die Gespräche nicht hatte. Es kann hinderlich sein, dass man die Beziehung nicht direkt aufbauen kann, sondern über eine Mittelsperson. Aber es kann auch sehr förderlich sein. Also in China hat das wie System, muss ich vorstellen, dass in China, seit der Revolution, mit all den Kampagnen, wo heute das eine behauptet wurde und ein Jahr später das Gegenteil, sind die Leute sehr, sehr misstrauisch gegenüber dem Wort. Und dann gibt's meinen Anteil. Mein Anteil ist ohne Worte. Also quasi meine Beziehung zu den Leuten kann nur über Gesten, über meine Verhaltensweise. Verhalte ich mich korrekt? Bin ich sympathisch? Habe ich Humor? Aber nie gestört durch das Wort. Und ich würde sagen, in diesem Filmprojekt, In einem anderen Land mag das ganz unterschiedlich sein, aber in China hat diese Verbindung von verbaler und nonverbaler Kommunikation, die beide zur Stärkung der Beziehung und zur Vertiefung der Beziehung mit den Leuten beigetragen hat, das eigentlich war eher förderlich, wenn man so will.
Die Menschen, die Sie porträtieren, die sind ja mitten in der chinesischen Gesellschaft, die ist ja riesig und besteht aus ganz vielen verschiedenen Gesellschaften. Aber zum Teil stehen sie ja auch ein bisschen am Rand der Gesellschaft. Ich denke da zum Beispiel an das Mädchen oder an die junge Frau, die ein Mann sein möchte, die transsexuell ist. Oder an den Umweltaktivisten, der immer wieder gegen Windmühlen kämpft, wahrscheinlich auch im wörtlichen Sinn. Gab es auch gefährliche Momente? War es für Sie gefährlich oder für die Protagonisten auch, diesen Film zu drehen? Also war da auch ein gewisses Risiko?
Natürlich sind die Leute am Rand der Gesellschaft, aber in China sind etwa 700 Millionen Personen am Rand der Gesellschaft. Also es leben heute zum ersten Mal mehr Leute in Städten als auf dem Land. Und von den quasi einfachen Leuten in den Städten haben die einen Großteil der Leute ein Leben wie die Fischersfamilie. Also es sind Leute, die natürlich Teil dieser Entwicklung sind, aber noch nicht richtig davon profitieren. Also so gesehen sind das für uns, vor allem mit dem westlichen Blick gesehen, sind das natürlich periphere Geschichten. Aber in China macht das gut die Hälfte, wenn nicht mehr, der Bevölkerung aus. Was den zweiten Teil der Frage anbelangt, auf die Gefahr für die Leute, würde ich sagen, nein. Also man kann in China mit den Leuten so sprechen. Es ist nicht wie früher so, dass es wirklich strikt verboten ist, aber man braucht natürlich Leute, die dazu bereit sind, die keine Angst haben oder die quasi den Vorteil, den sie aus dieser Beziehung ziehen, größer ist als die Nachteile, aus der Angst, es könnte vielleicht etwas passieren. Aber, und dieses Aber ist ganz wichtig, auch wenn das möglich ist, schwingt natürlich in China dieses Damoklesschwert von dem, dass es eben trotzdem mal zu weit gehen könnte. Das schwebt über jede Beziehung, vor allem wenn man diese Beziehung mit einem Westler eingeht. Also es gab immer wieder Situationen, wo das ein Thema war. Also ich könnte da auch mehr ins Detail gehen, aber das schwingt natürlich immer mit. Aber jetzt für uns in China zu arbeiten, auch mit dem Umweltaktivisten, der war übrigens der Selbstbewussteste in der Frage, der hat gesagt, ich weiß, wie das läuft hier. Ich war an Widerstand gegen den Drei-Schluchten-Damm beteiligt. Ich arbeite mit Dörfern zusammen, die gegen die Regierung protestieren, weil die Fabrik schmutziges Wasser in die Felder leitet und so weiter. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich stoppe schon, wenn es zu weit geht.
Also eine Selbstkontrolle der Leute, weil sie ja das System kennen und wissen, wie sie sich verhalten dürfen und sollen. Ja.
Es ist eine Selbstkontrolle, aber wir haben etwas ganz, ganz Interessantes beobachtet, dass immer mehr Leute und auch einfache Leute, die jetzt nicht in diesen abstrakten Konzepten von Demokratie, Umweltbewegung und so weiter denken, dass immer mehr Leute in China es satt haben, sich selber zu kontrollieren. Also, dass sie sehr genau wissen, dass sie da eine Gratwanderung begehen, aber dass sie von sich das Gefühl haben, und häufig wird das nicht intellektualisiert, aber es ist ganz klar da, dass sie satt haben, sich immer zu kontrollieren zu müssen. Und dass, wenn man sich ständig kontrolliert, man ja auch die Grenzen nicht austesten kann und nicht weiterkommt, weil man diesem Moloch der Regierung auch gegenübersteht, die, abgesehen davon, noch sehr widersprüchlich ist. Auf der einen Seite gibt sie den Forderungen zum Beispiel von Umweltaktivisten oder von lokalen Dorfaufständen nach, also erfüllt die Forderungen, bestraft aber gleichzeitig die sogenannten Rädelsführer. Also diese Widersprüche sind sich die Leute sehr bewusst und ich glaube, sie spüren langsam, übrigens auch durch Umweltaktivisten wie den Wu Dengming, der leider gestorben ist vor kurzem, dass man nur, wenn man Grenzüberschreitungen macht, auch ein bisschen zu seinem Recht kommen kann.
Sie hören die Sendung Reflexe. Bei mir im Studio ist Luc Schädler und wir sprechen über seinen Film Watermarks, Three Letters of China. Mich hat der Film in seiner Anlage an ein chinesisches Buch erinnert, an Liao Yus Buch Fräulein Hallo und der Bauernkaiser. Der geht auch hin und holt solche Leute, wie Sie sagen, am Rand der Gesellschaft und doch mittendrin und porträtiert sie. Aber Liao Yiwu ist ein Chinese und Sie sind ein Schweizer. Trotzdem möchte ich Sie fragen, hat Sie das inspiriert, was Liao Yiwu schreibt zum Film? Also das ist.
Also ich glaube, ohne Leute wie, wir haben bisher ja noch nicht über das gesprochen, wie man für so einen Film recherchiert, was man liest. Und da natürlich Liao Yiwu atmosphärisch oder auch einige Dokumentarfilme, deren Filme ich gesehen habe, haben da natürlich eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Also ich habe diese Geschichten von Jiang Yiwu mit Genuss gelesen, weil ich in meinem Dossier, das ich schreiben musste, um Kulturförderung zu kriegen, ich hatte immer Mühe, von einfachen Leuten zu sprechen. Ich hatte wie kein anderes Wort. In China gibt es dieses Wort Lao Bai Xing. Das versteht jeder Chinese. Und das verstehen aber die Leute in den Kommissionen nicht. Also musste ich da immer mich irgendwie um diese einfachen Leute herumdrücken. Und in den Geschichten von Yao Yiwu habe ich natürlich genau die Leute gefunden, die ich eigentlich meinte. Und das sind Leute, die häufig Opfer sind von Umständen, aber dann eben in ihrem Alltag und wie sie mit diesen Situationen umgehen, überhaupt keine Opfer sind, sondern also Leute, die sehr mutig sind, die sich den Problemen stellen, die sich mit sich, mit ihren Problemen, mit Strategien, wie es sich verbessern könnte, sich auseinandersetzen. Und also ich würde schon sagen, so atmosphärisch liegt natürlich schon, bin ich da, wenn man bei der Wassermetaphorik bleiben will, bin ich da sicher ein bisschen im Fahrwasser von Liao Yiwu.
Und Sie haben auch erwähnt, und Dokumentarfilme, China hat ja eine riesige eigene unabhängige Dokumentarfilmszene, die eben auch sehr so an den Leuten dran ist, die hingeht und alte Leute filmt und sie sprechen lässt, die wirklich eine Art Oral History auch betreiben. Also da haben Sie Kontakte.
Da hatte ich Kontakte, also ganz am Schluss des Projektes mit Wu Wenguang.
Das ist ein chinesischer
Dokumentar, ein Theaterschaffender, der so eine Art Filmworkshop, eine Filmschule hat in Beijing, die Oral History betreibt. Es war übrigens so, und da ist ein Dokumentarfilm ganz wichtig, dass ich ursprünglich mit einem chinesischen Kameramann arbeiten wollte. Und das hat sich dann in der Art und Weise, wie wir die Beziehungen aufgebaut haben zu den Leuten, war das plötzlich nicht mehr möglich, aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir gemerkt haben, dass wir, auch nachdem wir das Geld hatten und den Film quasi drehen konnten in China, dass man nicht einfach mit dem Finger schnippen kann und dann sind die Leute bereit zum Gespräch oder dass man sie im Alltag begleitet, sondern es hat unglaublich viel Zeit gebraucht. Manchmal waren wir 10 Tage, 2 Wochen an einem Ort und konnten kaum drehen oder haben nicht gedreht, also geschweige denn ein Gespräch mit den Hauptprotagonisten führen können, weil wir die Beziehung wieder aufbauen mussten, die Leute mussten sich an uns gewöhnen, wir mussten uns an sie, an die Umstände gewöhnen. Und das wäre einfach zu teuer gekommen, wenn ein Kameramann immer dabei gewesen wäre oder wenn ich den hätte blockieren müssen in Beijing und ihn dann einfliegen lassen. Das ist der eine Grund, das ist der produktionelle Grund. Der zweite Grund, den finde ich fast interessanter, ist, dass dieser Kameramann, der auch Doc-Filmer ist, dass er uns beobachtet hat beim Arbeiten und irgendwann gesagt hat, es macht gar keinen Sinn, wenn ich in diesem Projekt die Kamera mache, weil ihr habt so gute Beziehung zu den Leuten und die sind so in Relation zu euch. Also die erzählen euch die Dinge so, wie sie eben euch erzählen. Wenn ich jetzt ins Spiel komme, dann wird die Beziehung von euch weggehen zu mir, weil sie immer das Gefühl haben, ich verstehe besser, was ihr sagen wollt. Und die Qualität liegt doch genau darin, dass sie nicht genau wissen, was ihr wollt und es deshalb erklären müssen. Und er hat dann selber vorgeschlagen, dass er aus dem Projekt aussteigt und da gar nicht mitmacht.
Also das Fremdsein als Vorteil.
Das Fremdsein als Vorteil für dieses Projekt, das ist nicht in jedem Projekt ein Vorteil, aber in diesem Projekt hat das jetzt auch der chinesische Kameramann und Doc-Filmer hat das erkannt. Und er war natürlich sehr wichtig, weil wir ihm immer wieder telefonieren konnten, vor allem im Norden, im Industriegebiet, in den Kohleminen, wo das so eine heikle Situation ist, weil fast jede Mine, ob staatlich oder privat, irgendwo etwas zu verbergen hat, die Filter nicht drin hat oder die Leute unter weiß ich was für Bedingungen anstellt. Da haben wir immer wieder ihm telefonieren und gesagt, du, wir sind in dieser Situation, wie schätzt du das ein? Dann hat er gesagt, jo, wartet mal, ich spreche noch mit Freunden von mir, die haben da in der Region schon gedreht und dann melden wir uns wieder und hatten wie zurückgemeldet, du, ich würde euch diese Strategie vorschlagen, macht euch da keine Sorgen, das ist euer Problem, von unserer Seite her denken wir kaum, dass da ein Problem liegt. Also das war für uns natürlich schon wichtig, also mal über das Projekt zu sprechen. Also wenn man mit chinesischen Filmern spricht, mögen die Idee, bedeutet ihnen das etwas? Also sehen sie darin eine Qualität? Und dann andererseits natürlich ganz banal produktionelle und arbeitstechnische Sachen, also auch in Bezug auf die politische Situation in China.
solche Filme lassen einen mit Fragen zurück. Also was ist in der Zwischenzeit mit den Menschen geschehen? Wie geht's weiter? Das ist ja immer nur ein Ausschnitt, den sie zeigen, ein Blick auf einen Alltag, der eben nicht der unsere ist. Wie ist es den Leuten ergangen, fragt man sich dann. Haben sie überlegt, vielleicht später nochmal zurückzugehen und einen zweiten Film zu machen? Oder ist das absolut nicht geplant?
Das weiß ich noch nicht. Ich bin immer noch an der Auswertung von diesem Film. Also die Idee kommt bei mir meistens nachher, das muss alles nacheinander kommen. Aber wir sind ja mit dem Film schon zurückgegangen und haben den Film den Protagonisten gezeigt. Das war diesen Sommer. Das war ein Versprechen, das wir eingelöst haben. Also wir sind dann wirklich an alle Drehorte nochmals hingefahren, haben die Leute zusammen getrommelt, hatten ein Videobeam dabei, ein weißes Leinwandtuch und haben den Film dann gezeigt. Und da hat sich natürlich unterdessen wahnsinnig viel verändert. Also wie ich gesagt habe, der Umweltaktivist ist an Leukämie gestorben vor kurzem. Das ist ein großer Verlust für die Umweltbewegung. Zhao Mei, die junge Frau im dritten Teil der gelben Jacke, war im Gefängnis. Die hat so illegale Deals gemacht und wurde dann verhaftet, war 3 Monate im Gefängnis und steht jetzt vor einem Berg von Schulden. Und das Paar im Norden, das so die Hauptfiguren sind oder die Hauptthematik des ersten Teils ausmachen, das hat sich getrennt. Sie ist im Industriegebiet geblieben und er ist zurück zu seinen Eltern auf den Bauernhof mit dem Sohn. Und aus dieser Entwicklung sieht man mal, dass das alles im Fluss ist. Also was in einem Film in 80 Minuten ein bisschen statisch oder wie eine Bestandesaufnahme aussieht, ist schlussendlich natürlich etwas im Fluss. Und da geben sich natürlich schon Ideen aus dem Film heraus. Also ich würde für mich, ohne das jetzt werten zu wollen, zwei der ganz, ganz starken Figuren sind die beiden Frauenfiguren im ersten und im dritten Teil. Und dieses Thema zum Beispiel weiter zu verfolgen und zu schauen, wie ändert sich die Stellung der Frau in der modernen chinesischen Gesellschaft durch all diese Veränderungen und wie weit hinkt das soziale System, die Mentalität, die Tradition, die Kultur hinterher und was für Konflikte schafft das? Und da dann vielleicht zum Beispiel auch Frauen aus der chinesischen Mittelschicht einbauen zu können, also dass das Feld ein bisschen zu öffnen, weg von den Laobaixing, den einfachen Leuten hin auch zu den sogenannten Profiteuren, also das wäre ganz bestimmt ein Filmthema. Ob ich denn das mache oder jemand anderer, das weiß ich nicht.
Alles noch offen. Das war die Sendung Reflexe mit dem Schweizer Dokumentarfilmer Luc Schädler. Und wir sprachen über seinen Film Watermarks, 3 Letters of China, der jetzt bei uns in der Schweiz im Kino zu sehen ist. Es verabschiedet sich Brigitte Hering.
Und die Tonspur? Die stammte natürlich aus Roman Polanskis vorletzter Theaterverfilmung von 2011, Carnage, nach Jasmina Rezas, Der Gott des Gemetzels. 2 Ehepaare, gespielt von Christoph Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster und John C. Reilly, geraten immer heftiger aneinander beim Versuch, einen Streit unter ihren Kindern gütlich zu regeln.
You know, I was wondering, and I know this is not important, but do you know what they were arguing about? Because Ethan won't say a word.
Ethan wouldn't let Zachary be a part of his gang.
Ethan has a gang?
And he called him a snitch.
Did you know that Ethan had a gang?
No, but I'm thrilled to hear it.
Why are you thrilled?
Because I had one. I was the leader.
So was I.
What does the leader of a gang do?
You know, you got 5 or 6 guys who like you or are willing to sacrifice themselves for you. Like an Ivanhoe?
Exactly, like an Ivanhoe.
Who even knows about Ivanhoe anymore?
Some other role model, like Spider-Man or whoever. Well,
apparently, you know more about this than we do. I guess Zachary wasn't quite as silent as you first said. So, why did he call him a snitch? Oh, forget it. It's a silly question, right? Well, what's the point? You don't care.
We're not going to get into these children's quarrels.
It's none of our business.
Right.
Also lassen wir sie weitermetzeln, die beiden Ehepaare in Roman Polanskis Verfilmung von Carnage von 2011. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, ins Kino zu gehen. Mein Name ist Michael Sennhauser und ich danke für Ihr Ohr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.